Gut, dann letzte Einheit, die letzten knapp 50 Minuten. Wir haben ja vor der Pause schon so ein bisschen in diesen dritten Psalm hineingeschaut, uns gefragt, was können wir da so entdecken. Na, der Gaetano kam noch zu mir und hat gesagt, da steht auch sechsmal Herr. Na, auch das fällt gerade in der Übersetzungsvariante auf, wo das dann dick gedruckt ist. Na, ist auch interessant. Gell? Warum Herr groß geschrieben? Das ist manchmal auch ganz interessant. Es gibt nämlich auch da einen Unterschied. Ja, richtig. Was noch? Was steht dahinter, wenn in der Bibel Herr groß geschrieben ist? Na, bei manchen sind es nur die ersten. Bitte? Da steht sein Name und sein Name ist Yahweh. Gell? Ganz genau. Das heißt, da wo in unseren Bibeln in Großbuchstaben Herr geschrieben ist, beispielsweise, da steht Yahweh. Ne? Wenn Gott steht, dann steht Elohim. Ne? Genau. Das ist zum Beispiel im Schöpfungsbericht ganz interessant. Der erste Schöpfungsbericht. Da kommt nur der Name Elohim vor im ersten Kapitel. Ab dem zweiten Kapitel kommt dann auf einmal Elohim Yahweh, Gott der Herr. Na? Und jetzt gab es da natürlich ein paar findige Theologen, die haben sich gedacht, aha, das sind zwei verschiedene Autoren. Der eine spricht von Elohim, der andere von Yahweh. Deswegen gibt es einen Yahwist und einen Elohist. Na? Und das sind in Wirklichkeit verschiedene Quellen. Das lernt man so. Na? Das lernt man auch in der Schule so. Könnt ihr eure Kinder fragen oder unsere in dem Fall. Na? Also, das lernt man in der Schule so. Das ist der Yahwist und der Elohist. Das sind verschiedene Quellen. Der eine hat vor, der andere nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben und lauter so Quark. Na? Weil die etwas nicht verstehen. Yahweh, wer ist denn Yahweh? Das ist Gott, aber wer ist Yahweh? Das ist Jesus Christus selbst. Na, und dann merken wir, wenn wir auf einmal den Begriff Yahweh in diesem zweiten Kapitel des Schöpfungsberichtes betrachten, da steht Yahweh, weil es immer um die Beziehung Gott-Mensch geht. Das ist der Fokus. Na, da, wo von der Schöpfung die Rede war, da steht Elohim. Im zweiten Kapitel, wo es um die Beziehung Gott-Mensch geht, steht auf einmal Elohim Yahweh, da steht Gott der Herr. Weil es um die Beziehung geht. Und als die Schlange mit der Eva redet, spricht sie nicht von Yahweh, sondern nur von Elohim, von diesem fernen Schöpfergott, oder? Nicht von dem Beziehungsgott, weil sie natürlich so eine Distanz schaffen will zwischen dem lebendigen Gott und dem Mensch, damit sie besser mit ihren Verführungsplänen ans Ziel kommt. Nun, wenn wir jetzt hier hineinschauen in diesen Psalm, jetzt haben wir mal so ein paar, wir können jetzt nicht alle Details ausarbeiten, da fehlt uns die Zeit. Wir haben so ein paar ganz wichtige Dinge schon gesehen. Na, jetzt haben wir noch eine gewisse Struktur auch in diesem Psalm. Wir haben gesehen, bei dieser Rettung gibt es schon eine gewisse Struktur. Da gab es oben diese Tatsache der Zweifel der Rettung, da ist keine Rettung. Dann heißt es, dann ruft der Gott um Rettung an und am Schluss ist er der Rettung gewiss. Dann haben wir gesehen, dass es auch einen Unterschied gibt in der Art, wie er redet, oder? Oben reden die anderen zu ihm, dann redet er mit Gott und dann wird gezeigt, wie es ihm geht, wenn er auf Gott vertraut. Wenn wir so ein bisschen noch versuchen, mal wie eine kleine Einteilung dieses Psalmes vorzunehmen, das ist bei den Psalmen oft gar nicht so schwer. Da ist nämlich schon vom Text her in gewisser Weise eine Einteilung gegeben, durch dieses Selah. Ne? Da findet man manchmal schon so eine gewisse Orientierung. Wie würdet ihr den Psalm denn einteilen? Nur mal verschiedene Teile setzen. Was wäre der erste Teil? Welche Verse?
Verzweiflung.
Jawohl, genau, sehr gut. Das ist Verzweiflung. Und welche Verse umschließt diese Verzweiflung?
Die ersten drei,
würde ich auch sagen, oder? Gell? Bis zu diesem viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Rettung bei Gott. Und dann kommt auch genau dieses Sela an dieser Stelle. Na, dann können wir einen zweiten Teil setzen.
Dann kommt die Hoffnung,
jawohl. Na? Das wäre dieser vierte Vers, oder? Und der fünfte, jawohl. Dann kommt wieder das Selah und dann kommt die Antwort sozusagen, ne? Die Folgen für ihn, oder? Da haben wir zumindest mal drei Teile, können wir mindestens machen bei diesem Psalm. So, wenn wir jetzt diesen Psalm verstehen wollen, was hier geschieht, dann müssen wir das tun als nächstes, was der Udo gerade vorhin gesagt hat. Kann sich noch jemand erinnern? Was hat der Udo erwähnt vor der Pause? Wir müssen gucken. Was ist da geschehen? Jetzt wollen wir den Psalm als allererstes mal einordnen. Was erfahren wir denn über Autor, Hintergrund und damit auch über die Zeit, in die dieser Psalm gehört?
Dass der David mit seinem eigenen Sohn verfolgt
wurde. Jawohl. Na, das ist ein ganz interessanter erster Vers. Da heißt es, ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Damit können wir schon mal zeitlich den Psalm einordnen. Wohin gehört er denn heilsgeschichtlich?
Ins Alte
Testament, ne?
Zu der Zeit der
Zu der Zeit der Könige, da können wir ihn schon einordnen. Gell? Der gehört in die Zeit der Könige hinein, sehr gut. Und jetzt wird uns so ein bisschen ein Erlebnis vor Augen gestellt, nämlich die Ursache für diesen Psalm, oder? Was war, was ist geschehen? Perfekt. Jawohl, der ist auf der Flucht. Ist auch interessant, da schreibt einer auf der Flucht einen Psalm. Ne? Das würde uns vielleicht nicht unbedingt einfallen. Ne? Also, da ist einer in einer Notsituation, der ist auf der Flucht. Und jetzt müssen wir an so einer Stelle immer kurz einhaken. Jetzt wissen wir nur, er ist in einer Notsituation. Aber damit wir diesen Psalm verstehen und überhaupt so eine Stelle verstehen. Ja, der Absalom will ihn töten. Das ist aber noch gar nicht alles. Wir müssen noch ein Stück tiefer gehen, graben. Ne? In der Ja, du, genau, richtig, richtig. Jetzt gehen wir ein Stück zurück, genau. Na, also, ich komme ja aus dem Qualitätsmanagement. Da kann man auch überleben. Und da gibt es eine Fragemethode, wenn es darum geht, dass ich eine Ursache für ein Problem finde. Die heißt 5Why. Das heißt, ich frage 5-mal, warum. Die 5 ist nicht vorgeschrieben, dass ich 5-mal genau gefragt haben muss, sondern es geht darum, dass ich so lange warum frage, bis ich an der Ursache angekommen bin. Und das können wir beim Bibellesen einfach so machen. Warum muss der David vor seinem Sohn fliehen?
War nicht der Absalom so total sauer auf seinen Vater wegen dem Bruder und der Schwester?
Jawohl, der war total sauer auf seinen Vater wegen dem Bruder und der Schwester. Jetzt könnte man wieder fragen, warum war er denn sauer wegen Bruder und Schwester?
Weil der doch versprochen hat, er wird sie heiraten und hat mit ihr geschlafen und dann wollte er doch von ihr nichts mehr wissen.
Richtig, und was ist dann passiert, warum? Bleib mal bei unserem Warum, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Was ist dann passiert? Was hat der Absalom gemacht? Er hat den anderen umgebracht, ganz genau. Ne? Was hat der David dann gemacht? Nichts. Jetzt muss ich mich wieder fragen, warum? Mann, wir müssen immer warum fragen. Warum macht der David? Der Grund liegt viel tiefer. Warum kommt es zu dieser Stelle? Wir merken, wenn man so einen Psalm hat, so eine Stelle, ich müsste jetzt wirklich die ganze Geschichte nachlesen. Warum kommt es denn überhaupt so weit? Warum macht der David nichts? Nein, das war er nicht. Also eine interessante Idee, aber das war er tatsächlich nicht.
Er nimmt seinen Platz als Vater nicht richtig.
Warum? Warum? Richtig! Ha. Aber warum? Er fühlt sich schuldig, aber warum?
Weil er falsch erzogen hat.
Warum? Alles richtig. Warum?
Also der Mord an Ehebruch.
Wo war das? Da war der Ehebruch schon. Jetzt kommen wir der Ursache nahe. Da war der Ehebruch. Wer hat mit wem Ehebruch begangen? Der David mit der Bathseba. Und was ist jetzt in der Folge passiert? Da ist das erste Kind gestorben. Was ist noch passiert? Danke, das ist die Lösung. Als der laut. Richtig, als der Nathan zum David kommt und ihm sagt, du bist der Sünder. Na, der David erkennt seine Schuld und tut Buße. Da sagt der Nathan, na, das Schwert wird nie wieder weichen von deinem Haus. Da geht es sogar noch weiter, das wird sogar noch vertieft. Das heißt, dass der Absalom am Ende gegen den David revoltiert hat, seine Ursache wo? Aber damit wo? Ja, in der Sünde von wem? In Davids eigener Sünde. Und das, verstehen wir, das ist der Hintergrund zu diesem Psalm. Das müssen wir verstehen. Denn jetzt verstehe ich aber, was passiert denn mit einem Menschen, wenn ich unter die Folgen meiner eigenen Sünde gestellt werde und jetzt davor fliehen muss, davor leiden muss. Das ist das, was hier geschieht. Der David konnte gar nicht mehr, er hätte natürlich schon als Vater durchgreifen können, aber der hat ja gesehen, der Absalom und der Bruder, der Amnon, die haben nur gelebt, was der Vater vorgemacht hat. Und deswegen fühlte sich der David schuldig. Deswegen hat er nicht mehr durchgegriffen. Aber die Ursache, gell, liegt in Davids eigener Schuld. Da könnte man übrigens nochmal fragen, warum. Weiß jemand, warum er denn mit der Bathseba Ehebruch begangen hat? Das hat auch wieder einen ganz interessanten Hintergrund. Die Augen waren auf sie gerichtet. Na, der, ja? Er war nicht mit in den Krieg gezogen. Und jetzt gibt es noch einen Grund. Geht noch ein bisschen weiter zurück. 5. Mose 17, Vers 17, da lebte der David noch gar nicht. Da hat Gott dem König ein Gesetz gegeben, dass er nicht viele Frauen haben soll. Und der David hat von Anfang an eine ganz ordentliche Menge Frauen um sich geschart. Sein Sohn war nachher noch viel, viel stärker unterwegs. Ne? Aber auch der David hatte eine ganze Horde von Frauen, Haupt- und Nebenfrauen, die er um sich geschart hat. Da liegt der eigentliche Ursprung für den Ehebruch mit der Bathseba. Verstehen wir? Da hat er schon nicht gelernt, das Thema seiner Sexualität mit Gottes Hilfe im Griff zu haben. Na, merkt man was? Wie weit das zurückgeht. Und jetzt merke ich auf einmal, wenn ich diese Geschichte mir vor Augen halte, das ist der Hintergrund zu dem, was hier geschieht. Und jetzt wird es spannend. Das heißt, was wir hier in diesem Psalm lesen, was der David hier erlebt, ist am Ende eine Konsequenz seiner eigenen Sünde. Und jetzt passiert etwas Interessantes. So, das ist der Aufgalopp zu diesem Psalm. Was steht jetzt weiter? Was erlebt er jetzt in dieser Konsequenz seiner eigenen Sünde? Verse 2 und 3. Jetzt wollen wir das noch ein bisschen tiefer betrachten. Mal diesen ersten Abschnitt. Nehmen wir drei Abschnitte. Was erlebt er jetzt in dieser Konsequenz seiner Sünde? Was geschieht mit ihm? Er hat viele Bedränger. Wer erhebt sich denn gegen ihn? Auch das berichtet uns der Psalm. Jawohl. Wo waren die her? Von den Ammonitern? Von den Amalekitern? Von seinem eigenen Volk. Das steht sogar im Psalm. Wo steht das? Jawohl, wo? Vers 7, sehr gut. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gesetzt haben. Das waren schon ein paar, ne? Merkt man was? Das ist zwar Poesie, oder? Aber wenn wir in den biblischen Geschichtsbericht im Buch Samuel schauen, merken wir, das war die Wahrheit. Das waren wirklich, es war eine ordentliche Menge, die sich um ihn geschart hat, um den Absalom. Und das alles ist die Folge seiner eigenen Sünde. Und jetzt passiert etwas. Was erlebt er jetzt? Jetzt muss er also fliehen vor seinem eigenen Sohn. Na, da merken wir auch etwas, auch ohne dass es dran steht, da kann man sich vorstellen, wie es dem David gegangen ist, oder? Das braucht gar nicht mehr drinstehen, dass es zwischen den Zeilen erzählt. Na, das hat nichts mit implizit und explizit zu tun, sondern das ist eine Logik. Wenn der eigene Sohn gegen mich aufsteht. Aber was erlebt er jetzt? Was passiert? Verse 2 und 3. Also es sind viele Bedränger. Was noch? Er wird niedergemacht. Warum? Was passiert jetzt? Richtig. Sie sagen, er hat keine Rettung bei Gott. Wo geschieht denn das in der Geschichte? Wenn wir jetzt die Geschichte hernehmen würden im 2. Samuel und lesen würden, dann finden wir genau die Stelle. Was passiert nämlich jetzt, als er Jerusalem verlassen muss? Bitte schlagt einmal auf. 2. Samuel, Kapitel 16 und dann den Vers 8. Also man kann eigentlich lesen ab Vers 7. Eigentlich ab Vers 5. Lesen wir 5 bis 8, dann ist der Abschnitt besser komplett. Darf gerne wieder jemand vorlesen.
Als aber der König David nach Bahrain kam, siehe, da trat von dort ein Mann von dem Geschlecht des Hauses Sauls heraus. Der hieß Simei, ein Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte, und er warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs Davids. Denn das ganze Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. So aber sprach Simei, indem er fluchte: Geh, geh, du Mann der Blutschuld, du Belanime, du Belials Mensch. Der Herr hat alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königreich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück.
Was kann man sich jetzt bei so einem Text, was macht man? Das mache ich dann so. Das heißt, bei mir steht jetzt im Psalm 3, beim Vers 3 daneben, 2. Samuel 16, Vers 8. Dass ich immer diese Verbindung habe. Was macht der Schimei, als der David jetzt da aus Jerusalem flieht? Der klagt ihn an. Na, das macht er aber nicht ganz freundlich. Der wirft sogar mit Steinen nach ihm. Heißt der noch mit Dreck, oder? Und er klagt ihn an und wirft ihm vor, gell? Hinweg, du Mann des Blutes. Du Mann Belials. Na, du heißt du Mann der Bosheit. Na, kann man auch sagen, du Mann des Teufels. Na? Und dann macht er ihm klar, dass alles, was jetzt geschieht, ist deine eigene Schuld. Du hast keine Hilfe mehr bei Gott. Seht ihr? Jetzt müssen wir uns wieder in die Situation des Davids hineinversetzen. Was hätte er sich denn eigentlich erhofft in so einer Stunde?
Erbauung.
Erbauung.
Dass jemand ihm zur Seite steht.
Dass jemand ihm zur Seite steht. Und jetzt wirft man ihm sogar noch vor, du hast keine Hilfe mehr bei Gott. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was ich einem Menschen in der Not sagen kann. Dass ich ihm den letzten Strohhalm, den er noch hat, wegnehme. Jetzt haben wir mal den ersten Teil erarbeitet. Ganz kurz und knapp. Ne? Das heißt, wir sehen den David unter den Folgen seiner Sünde leiden und das geht so tief, oder? Dass man ihm sogar vorwirft und sagt, du hast keine Hilfe mehr bei Gott. Und jetzt merken wir etwas. Wie kann ich das jetzt auslegen, diesen ersten Teil? Das machen wir mal an der Stelle kurz im Unterbruch.
Ist eigentlich Heranmaßung.
Ja, aber wie kann ich das jetzt auslegen? Jetzt wollen wir es ja übertragen. Das ist ganz einfach. Jawohl. Es gibt doch auch bei unserem Leben Situationen, in denen ich die Konsequenzen, die Folgen meiner Sünde tragen muss. Und jetzt gibt es auch in unserem Leben, das ist jetzt die Entsprechung, oder? Der David hat hier was für Leute neben sich? Wie nennen die im Vers 2?
Bedränger.
Und die werfen ihm vor, du hast keine Hilfe mehr bei Gott. Kennen wir solche Stunden? Die kennt jeder, wenn er ehrlich wird. Stunden, in denen meine eigene Schuld vor Augen steht, dann merke ich, das kann ich eins zu eins übertragen. Diese Stunden gibt es auch in meinem Leben, ne? Wo ich nicht körperlich fliehen muss, oder? Gell? Unsere Bedränger sind auf einer anderen Ebene meistens anzusehen. Gibt es natürlich auch auf einer körperlichen Ebene. Ne? Dann benutzt der Teufel genau die. Aber unsere Mächte, gegen die wir kämpfen, der kämpft ja nachher gegen die, sind nicht aus Fleisch und Blut. Das heißt, wer flüstert uns das ein, dass du keine Hilfe mehr bei Gott hast? Das ist der Teufel. Merk mal, wie einfach wir jetzt die Auslegung hinüberziehen können. Das finde ich im Neuen Testament genauso wieder. Aber jetzt passiert ja was Interessantes. Wir haben ja schon gesehen, mit diesem Blick auf die Rettung, da verändert sich etwas. Wie beginnt denn jetzt der Vers 4? Ist da keinem was aufgefallen?
Aber,
das heißt, was haben wir hier?
Das große Aber.
Das große Aber. Solche Abers, bitte müsst ihr in euren Bibeln markieren. Das sind die wichtigsten, da braucht man Aberglaube dazu. Ne? Verstehen wir? Das ist der wichtigste Aberglaube, den wir wirklich brauchen. So ein Aber. Jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Das ist das, wie wir vorhin gehört haben, was die Menschen ihm sagen. Aber jetzt kommt ein dickes Aber. Jawohl, und durch dieses Aber kommt eine Hoffnung. Es ist ein Kontrast geschaffen worden, oder? Ein Kontrast zu dem, was vorher... Ich kringel sowas immer ein. Ne? Bei mir ist es immer farblich eingekringelt, so ein Aber. Dass das immer ins Auge sticht. Da wird auf einmal das Blatt gewendet. Das ist ja... Jetzt geschieht ein Wendepunkt. Und was ist das für ein Wendepunkt? Was erlebt der David jetzt? Was beschreibt er hier? So, das ist interessant. Was glaubt er denn im Vers 4 als erstes?
Und ein Schild für ihn.
Okay, der glaubt, dass Gott für ihn ein Schild ist. Das heißt, was kann er also hinter Gott?
Sich verstecken.
Da steht nicht nur, dass du ein Schild bist, sondern da steht hier genau?
Um mich her.
Ja, verstehen wir, ne? Wie so die römischen Soldaten, wenn die Legionen angegriffen wurden, na, dann haben sie da ihre Schildkröte gebildet, oder? Und dann war außer für Asterix und Obelix für keinen mehr ein Durchkommen. Ne? Und genau so stellt sich der David das hier vor. Du bist ein Schild um mich her. Da prallen alle diese Pfeile, die auf mich geschossen werden, ab. Dann sagt er weiter, du bist meine Herrlichkeit. Und? Was bedeutete denn das? Jetzt müssen wir uns mal so eine Frage stellen. Ne? Könnte ich eine Konkordanz nehmen und mal schauen, Haupt emporheben. Was bedeutet das? Ja, aber jetzt sind wir bei einer eigenen Interpretation. Gibt es eine Bibelstelle, wo Gott einem das Haupt emporhebt oder wo er beschreibt, dass einem das Haupt emporgehoben wurde?
Nein, nur die Arme bei Mose.
Jeremia, ganz zum Schluss, schlagt mal auf, Kapitel 52. Na, das heißt, sowas könnte man sich auch erarbeiten. Na, indem ich einfach mal in der Konkordanz schaue, wo diese Begrifflichkeiten noch vorkommen. Jeremia 52 ab Vers 31. Kann man sich dann auch daneben schreiben bei Haupt emporheben. Darf gerne jemand vorlesen? Jeremia 52 ab Vers 31.
Und es geschah im 37. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, im 12. Monat, am 25. des Monats, da hob Evil-Merodach, der König von Babel, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft, das Haupt Joachims, des Königs von Juda, und führte ihn aus dem Gefängnis.
Lies noch den Vers 32 bitte dazu.
Und er redete gütig mit ihm und setzte seinen Thron über den Thron der Könige, die bei ihm in Babel waren.
Was bedeutet das Haupt erheben? Dass einem das Haupt erhoben wird. Nicht selber, dass ich es erhebe, sondern dass es mir erhoben wird. Na? Da heißt es dann auch, der mein Haupt emporhebt. Was bedeutet es, das Haupt eines anderen emporzuheben? Ja, das ist mehr wie Hilfe noch.
Die Königsherrschaft bestätigt.
Königsherrschaft, ja, aufrichten. Was bedeutet das? Da geht es um den Evil-Merodach und um den Joachim. Was war der Joachim? Der war mal König. Der war mal König von Juda. Wie lang? Nur 3 Monate waren das. Na? Dann kam nämlich schon der König von Babel und der Joachim hat sich gleich freiwillig ergeben. Na? Das war der Schlauste von denen am Schluss. Der hat, bevor er den Kampf gesucht hat, der aussichtslos wäre, sich gleich ergeben. Dafür kam er jetzt in Gefangenschaft. Wie viele Jahre? Was steht hier? 37 Jahre Kerker in Babylon. Und jetzt ist der Nebukadnezar abgetreten und der Nachfolger kommt, der heißt Evil-Merodach. Und der kommt und was macht dieser Evil-Merodach? Er macht ihn gesellschaftsfähig. Ne? Was macht er sogar? Was steht hier? Er holt ihn aus dem Gefängnis und setzt seinen Sitz über die Sitze der Könige, die in Babylon waren. Das heißt, er macht ihn zum
Haupt.
Jawohl, da ist nur noch einer größer, nämlich. Nee, wer ist größer noch?
Er selber.
Er selber, der Evil-Merodach. Der begnadigt ihn. Der holt, und jetzt merken wir, was das. Das heißt, dieses Haupt wieder erheben, dass der Evil-Merodach dem Joachim das Haupt erhoben hat, das heißt, er hat ihn vor den ganzen Leuten wieder zur Ehre gebracht, oder? Seht ihr, der David ist doch am Boden. Und wie lachen die Leute und schimpfen über ihn und beschmeißen ihn mit Dreck. Aber Gott, und das weiß er, wird sein Haupt wieder empfangen. Aber jetzt kommt die spannende Frage: die Frage aller Fragen. Wie kann das sein? Wer war schuld an der Situation?
Er selber.
Jetzt komme ich ja auch, haben wir gesehen, in meinem Leben in Situationen, wo ich mir wirklich durch mein eigenes Verschulden Not eingebrockt habe. Und dann komme ich in diese Stunden, wo der Feind mir zuruft, du hast keine Hilfe mehr bei Gott, brauchst nicht meinen. Und jetzt findet der David plötzlich dieses tolle Aber. Und genau dieses Aber brauchen wir ja auch. Merken wir das, wie das wieder zusammenpasst. Jetzt müssen wir wieder wohin gehen? Wie finde ich jetzt raus, wie es zu diesem Aber kommt?
Er hat sich erinnert, das, was er mit Gott auch schon erlebt hat.
Ja, das hilft in den Momenten tatsächlich wahrscheinlich gar nichts. Wenn dir nämlich wirklich deine ganze Schuld vor Augen steht, dann hilft dir wenig, was du mit Gott erlebt hast. Was hilft dann aber?
Vertrauen?
Das ist jetzt ja torpediert, du hast keine Hilfe mehr bei Gott. Was hat der David gemacht? Jawohl, dass man selber nicht kann, dass nur Gott kann. Das Problem ist, ich bin ja in der Situation, das ist meine eigene Schuld. Ja? Er glaubt an die Vergebung und da steht alles in der Bibel drin. Was hat er denn gemacht, nachdem die Geschichte mit der Bathseba ans Licht kam? Buße. Und was hat er dann gemacht, was er so oft gemacht hat? Er hat einen Psalm geschrieben. Bitte, den 32. Ja? Das heißt, wir müssen da wirklich dann bei so einem, merken wir, wir müssen lernen, wirklich diese Geschichte nachzustudieren. Lest doch mal bitte den 32. Psalm. Ja? Wenn wir den aufschlagen und dann mal in den Vers 5 hineinschauen, bis zum Vers 7. Weiter. Wunderschön. Und jetzt noch weiter, die Verse 6 und 7.
Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel.
Hat jemand noch was anderes als Schutz in Vers 7?
Schirm?
Hat jemand noch was anderes? Zuflucht, Bergungsort, habe ich das irgendwo gehört? Sehr gut. Na, Zufluchtsort, Bergungsort. Was hat der David hier gefunden? Vers 4. Du bist ein Schild um mich. Hey, was ist denn das? Das ist ein Bergungsort. Was hat dazu geführt, dass der David diesen Bergungsort in Gott wieder hat? Trotz seiner Schuld. Vers Psalm 32. Was haben wir gerade gesehen? Vers 5. Was hat er gemacht? Ich bekannte dir meine Sünde, da hast du mir eine Vorhaltung gemacht, was ich alles getan habe. Nein, was macht Gott? Da vergabst du mir. So anders als Menschen. Es gibt Menschen, da kannst du 10-mal hingehen und kannst dich entschuldigen und die machen immer noch Vorhaltungen. Da geht man irgendwann nicht mehr gern hin zum Entschuldigen. Na, verstehen wir? Wenn ich Gott meine Sünde bekenne, dann hält er mir nicht nur, ich weiß doch in dem Moment, dass ich es falsch gemacht habe. Dann darf ich einfach wissen, es ist vergeben. Das ist das Wichtige. Und genau das dürfen wir weitergeben auch. Ne? Aber jetzt gehen wir wieder zurück. Das heißt, was führt zu diesem Aber in Vers 4? Jetzt haben wir die Geschichte wieder gesehen. Was führt zu diesem Aber? Und warum? Was hat er gemacht? Was führt zu diesem Aber? Was führt aus dieser Verzweiflung in Vers 3? Ich leide unter den Folgen meiner Schuld. Was führt zu dem Aber? Das Bekennen meiner Schuld. Und jetzt?
Umkehr.
Und das ist schon die Umkehr.
Das Vertrauen. Ne?
Richtig? Das heißt, was glaubt er jetzt? Was erlebt er? Ich bekenne, dass ich Vergebung habe in Jesus Christus. Ist das nicht gewaltig? Und jetzt sind wir schon wieder. Jetzt haben wir das ausgearbeitet. Das führt zu diesem Aber. Der oberste Teil, oder? Wäre die Folge meiner Schuld. Kann mich in die Verzweiflung führen. Dieser Gedanke, es gibt keine Hilfe mehr für dich bei Gott. Und jetzt dieses schöne Aber. Wie kommst du zu diesem Aber? Beim David kamst du zu diesem Aber, indem er einfach seine Schuld bekannt hat und wusste, Gott hat mir vergeben. Auch wenn vielleicht Sünde in meinem irdischen Leben Folgen hat, bei Gott ist es vergeben. Jetzt haben wir gerade vorhin genau die passende Stelle angeschaut, Römer 8, erinnert ihr euch noch dran? Mit dem Abraham und dem Abimelech. Was war da gestanden? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der da rechtfertigt. Wer will verdammen, damit nicht mal mehr Gott mich verdammt? Christus ist es, der gestorben ist, der vielmehr auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus? Herrlich. Jetzt haben wir schon wieder, gell? Merkt ihr was? Wir haben das ausgearbeitet auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehen wir die geistliche Entsprechung. Wir erleben, wie der David mitten in seiner Not, seiner Schuld und der Folgen zu diesem herrlichen Aber kommt. Und dann fragen wir uns, wie kommt es dahin? Wir sehen die Geschichte und erleben, das gilt doch auch für mich. Na, wenn wir zum Beispiel einmal jetzt an der Stelle den ersten Johannesbrief aufschlagen würden, Kapitel 1, Vers 9, das soll der Vers sein, der bei jedem rot angestrichen ist. Denn da steht etwas Wunderschönes. Danke, Lilo, laut.
So wie unsere Sünden bekennen, so ist der Treue und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Unschuld.
Sehr gut. So wie unsere Sünde bekennen, da steht gar nicht, dass ich um Vergebung bitten soll, ich soll einfach nur einfach auf den Tisch legen. Verstehen wir? So wie unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist das nicht herrlich? Und was ist Gott jetzt für mich auch wieder geworden?
Ein Schild.
Ein Schild. Und auch das finden wir wieder im Neuen Testament. Schlagt mal auf, Hebräerbrief, Kapitel 4, ab Vers 14. Darf gerne jemand vorlesen, 14 bis 16. Und das sind so Verse, die sollten wir uns ganz tief einprägen, damit sie dann auch vorhanden sind, wenn wir sie brauchen.
Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes,
der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.
Herrlich, oder? Wunderbar. Sollte man auch gleich anstreichen, so ein Vers. Na? Verstehen wir? Da ist die Rede vom Thron der Gnade. Der David hat es erlebt. Ich bekannte dir meine Schuld, du vergabst mir und jetzt bist du für mich ein Bergungsort. Und jetzt erleben wir genau das Gleiche im Neuen Testament wieder. Oder? Da erleben wir, dass Jesus der hohe Priester ist, der uns vertritt. Und dann erleben wir, Vers 16, dass wir jetzt mit Freimütigkeit hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade. Warum dem Thron der Gnade? Ja, weil ich nichts dazu tun muss. Ich darf einfach kommen, gerade mit meinem Versagen, mit meinem Schuldigwerden, darf ich zum Thron der Gnade kommen. Und der hohe Priester Jesus Christus hat es gut gemacht vor Gott mit mir. Und was werde ich jetzt finden? Barmherzigkeit und, was steht hier? Ja, und was noch, was steht hier? Hilfe, und zwar rechtzeitige Hilfe. Verstehen wir, ist das nicht die Entsprechung zu genau dem, was wir hier gelesen haben? Das gilt genauso für uns. Herrlich, oder? Jetzt merken wir, wie dieser Psalm hinüberführt, na, ins Neue Testament. Wir haben diese Schuld und ihre Folgen und die Not, die da draus erwächst. Jetzt sehen wir auf der anderen Seite dieses herrliche Aber und wir haben gesehen, wie es beim David zu diesem Aber kam und haben gesehen, wie es bei uns zu diesem Aber kommt. Und jetzt sehen wir die Folgen dieses Abers. Na, wenn wir jetzt noch hineinschauen in den Vers 6, was erlebt der David jetzt? Ja, wo ist der David?
Schläft auf der Flucht.
Ja, auf der Flucht, aber er?
Er schläft. Dann wacht der Herr
stutzen. Jawohl, denn der Herr stützt mich. Seht ihr? Das was, wie kann das gehen? Was weiß der David sich also jetzt?
Geborgen in Gott.
Und dann schaue ich wieder ins Neue Testament hinein und dann erlebe ich genau das Gleiche. 2. Thessalonicher können wir mal aufschlagen. Kapitel 3, Vers 3.
Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
Super. Treu aber, ja, ist der Herr, da ist auch wieder so ein Aber, könnte man jetzt rausarbeiten, geht zu weit für heute. Ja. Treu aber ist der Herr, der wird euch stärken, oder haben andere was anders wie stärken stehen? Elberfeldern?
Befestigen.
Ach, was sagt der David? Das ist toll, ja? Verstehen wir, schaut mal, wie Bibel in Bibel greift, da kann man manchmal nur staunen. Ne? Gell, der Herr wird uns befestigen und ja, oder stützen und vor dem? Dem Bösen. Wer ist denn der Böse? Der Satan. Ja, der Feind. Na? Und er wird mich vor dem Bösen bewahren. Wenn wir jetzt an der Stelle mal noch eine Bibel mit Sprachschlüssel nehmen würden und das Bewahren uns anschauen, dann steht dort ein griechisches Wort, das wird verwendet, wenn die Hirten auf dem Feld ihre Herden bewachen. Er wird mich vor dem Bösen bewachen. Was bedeutet das jetzt? Dass mir nie wieder was Schlimmes passiert in meinem Leben? Nein. Aber was bedeutet das, wenn der Herr Jesus mich bewacht, wie ein Hirte seine Herde bewacht?
Das darf mir nur das passieren, was Gott
zulässt. Ja, das musste, was mir geschieht, musste an meinem Hirten vorbei. Und in diesem Wissen kann ich jetzt genau wie der David schlafen. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wie der David, der wusste nicht, was kommt. Aber der wusste, ich bin mit Gott versöhnt und Gott ist jetzt wieder mein Rettungsort. Egal, was die anderen mir entgegenwerfen. Und genau das haben wir gesehen, dürfen wir auch, wo ich durch Christi Blut mit Gott versöhnt bin, kann ich mich in dieses Wissen hineinbetten. Er bewacht mich. Und was mir jetzt geschieht, was sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28? Muss mir einfach zum Besten. Es kann mich nicht zerstören. Es wird mir am Ende zum Heil ausschlagen. Ist das nicht gewaltig? In diesem Wissen kann ich mich niederlegen und schlafen und wieder erwachen. Gibt es ein schönes Lied von Jochen Klepper. Ne? Auch das ist manchmal ganz wertvoll, gerade so die älteren Lieder noch, weil Jochen Klepper gar nicht so alt ist. Ne? Ich liege, Herr, in deiner Hut und schlafe ganz in Frieden. Ne? Ein wunderschönes Lied. Dem, der in deinen Armen ruht, ist wahre Rast beschieden. Und jetzt muss man mal das Leben eines Jochen Klepper studieren und dann fragt man sich, wie kann der noch so ein Lied dichten? Na, verheiratet mit einer jüdischen Frau, na, die ein jüdisches Kind mit in die Ehe gebracht hat. Das zweite Kind haben sie vorher noch nach England bringen können. Na, und da wusste er schon, dass sie wohl nicht mehr rauskommen. Na, der hat es noch probiert eine ganze Weile. Wie kann so einer so ein Lied dichten? Ich liege, Herr, in deiner Hut und schlafe ganz in Frieden. Dem, der in deinen Armen ruht, ist wahre Rast beschieden. Gewaltig. Könnt ihr euch mal den ganzen Text, glaube ich, 6 oder 7 Strophen, ein wunderschönes Lied. Ja. Gehen wir wieder zurück in den Psalm 3. Jetzt haben wir doch schon einiges ausgearbeitet. Na? Wir merken, wie wichtig die Vorarbeit ist, damit wir verstehen, was hier passiert. Jetzt geht der David in diesem letzten Teil aber dazu über, na, dass er Gott um etwas bittet. Es ist zum Beispiel ganz interessant, hier oben im Vers 5 heißt es, ich rufe mit meiner Stimme den Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Was meint denn der David damit?
Dass Gott zu ihm redet.
Ja, aber was meint er mit dem heiligen Berg?
Mhm.
Laut, Vanessa? Zion, ganz genau. Warum Zion? Jawohl, der Tempel gab es da noch nicht, aber bitte. Ja, da kommt er später wieder, ne? Also am Ölberg, genau. Was war in Zion? Stimmt, da steht Jesus wie, das Lamm steht in Zion, völlig richtig, ne? Offenbarung 14. Na, sehr gut. Das ist richtig, da wird Jesus eines Tages stehen, ne? Mit seiner Schar, mit diesen 144.000 in Zion. Aber was ist in Zion? Ich habe es gehört irgendwo schon. Was war zu dieser Zeit des David schon in Zion? Das, bitte? Ja, die Bundeslade, das Heiligtum, hat der David extra holen lassen, oder? Na, das heißt, da war Gott gegenwärtig. Na, das ist jetzt wieder ein Unterschied, wenn David betet und das heißt, und du antwortest mir von deinem heiligen Berg, gilt das für uns auch?
Ja.
Wieso nicht? Ja, denk schon, oder nicht? Gilt's oder gilt's nicht? Antwortet Gott uns von seinem heiligen Berg?
Von Gott,
oder
Berg
ist so weit entfernt. Aha, und wo lebt der Heilige Geist? In uns. Das ist herrlich. Ne? Und wenn ich nur das Gefühl habe, dass mein Gebet bis zur Zimmerdecke geht, dann reicht's. Warum? Wo wohnt Gott jetzt? In mir. Herrlich, reicht aus. Verstehen wir, ne? Mein heiliger Berg ist nicht mehr in Zion, sondern in meinem Herzen, wenn ich Jesus habe. Das ist jetzt ein Unterschied. Merk mal was. Gell, was für ein gewaltiger Gewinn für uns als Gemeinde drin liegt. Im Alten Testament, da nimmt Gott die Leute immer wieder an der Hand. Im Neuen Testament findet ihr das nicht mehr. Warum nicht? Jawohl, weil Jesus in uns lebt. Das ist noch viel tiefer. Merken wir was? Herrlich. Das ist ein Unterschied, oder? Er antwortet mir auch wie dem David. Auch das finde ich im Neuen Testament. Aber er antwortet mir nicht mehr von seinem heiligen Berg. Gott lebt durch Christus und seinen Geist in uns. Ist das nicht gewaltig? Herrlich, ha? Wie nah Gott uns ist. Na? Dann geht es weiter beim David. Na? Jetzt geht es ja um seine Rettung. Wir haben ja gesehen, das Thema ist Rettung. Oder? Da oben die Verzweiflung, du hast keine Rettung bei Gott. Jetzt ruft er hier nach Rettung. Und was verbindet er mit der Rettung?
Dass er die Feinde
niedermacht. Das würden wir uns manchmal auch wünschen, aber das ist kein allzu christlicher Gedanke, oder? Na? Und dann merken wir auch wieder, warum kann der David sich wünschen, dass Gott die Feinde niederschmettert? Wann lebte denn der David? Das ist Altes Testament. Und wenn wir dann in der Offenbarung Kapitel 6 beim 5. Siegel die Märtyrer vor dem Thron, Brandopferaltar stehen sehen und die rufen nach Rache, dann sehen wir allein an diesem Ruf nach Rache, das kann nicht die Gemeinde sein. Das ist der alttestamentliche Ruf nach Rache. Verstehen wir? Na? Und Gott wird diese Rache ausüben, nämlich wann spätestens? Ja, und im tausendjährigen Reich. Da wird es tatsächlich so sein, dass der Sünder jeden Tag herausgeführt wird. Na, der wird jeden Tag gerichtet. Da wird sofort die Sünde auf die Seite gebracht. Können wir mal nachlesen, das ist eine gewaltige Zeit. Da wird es noch Sünde geben, aber Gott wird durchgreifen. Ich werde sie regieren mit eisernem Zepter, heißt es. Verstehen wir? Wir müssen also immer diese Zusammenhänge beachten und auf einmal macht das Ganze Sinn. Na, das heißt, wenn jetzt hier die Rede ist von den Feinden, die ihr auf die Wange schlägt und die Zähne, die ihr ihnen zerschmettert, was haben wir gelernt über unseren Kampf? Wo findet der statt? In der unsichtbaren Welt. Na, den Feinden. Da hat Gott den Sieg errungen. Wann hat er ihnen denn die Wangen zerschlagen und die Zähne zerschmettert? Das hat er getan auf Golgatha. Den Sieg über die unsichtbare Welt schon errungen. Herrlich. Das heißt, der David schaut noch nach vorne. Wir dürfen schon zurückschauen. Der lebt von dem, der Sieg muss kommen und ich darf leben aus der Sieg ist vollbracht. Merkt man wieder den Unterschied? Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Zeiten jetzt richtig einteilen. Sonst legen wir das nächste Mal aus, es ist okay, in so einer Situation dem anderen die Wange und die Zähne niederzuschlagen und zu zerschmettern. Das sagt die Bibel aber nicht. Das war eine spezielle Situation für die Gemeinde, haben wir gesehen, ist das auf die geistliche Ebene zu setzen. Unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut. Mit den Feinden aus Fleisch und Blut, was soll ich mit denen machen, schreibt Paulus an die Römer. Ja, die soll ich lieben, ne? Denen soll ich noch Gutes tun. Ne? Und dann sagt er zum Beispiel, das ist nicht einfach, da heißt ein spannender Vers, ne? Römer 12, ich glaube Vers 21, oder? Überwinde das Böse mit Gutem. Oh, das ist eine Herausforderung. Überwinde das Böse mit Gutem. Ja? Aber, gell, wir merken, er weiß, Gott wird mich, er ruft Gott jetzt an, rette mich, oder? Das dürfen wir tun. Und wir dürfen wissen, der David schaut nach vorne, du wirst es tun. Und wir dürfen schauen und wissen, du hast es getan. Auch das sehen wir wieder. Und jetzt schauen wir in den letzten Vers noch hinein. Was können wir jetzt beobachten? Was kommt? Was ist die Enderkenntnis, die David jetzt hat in diesem Psalm? Jawohl, dass nur von dem Herrn die Rettung kommt, ne? Von Yahweh, oder? Das heißt, da geht schon der Blick auf Jesus. Ne? Aber jetzt gehen wir nochmal zurück. David erkennt, nur von dem Herrn ist die Rettung. Und was sieht er jetzt hier, was sagt er da noch abschließend? Dein Segen komme auf dein Volk. Und wenn wir jetzt das Ganze auslegen, das ist Altes Testament. Nun, von dem Herrn kommt die Rettung. Das können wir so unterstreichen, oder? Das passt. Übrigens ist es interessant, dass das hebräische Wort, das hier für Rettung gebraucht wird, ne? Das ist das Wort, das auch die Wurzel liefert. Das ist ein Zusammenhang zu dem Namen Jesus drin, ne? Im Hebräischen. Das ist ein Zusammenhang, das ist ganz spannend. Na, das heißt, er sieht, von dem Herrn kommt die Rettung, das sehen wir auch. Und jetzt gibt es wieder einen Unterschied. Der David wünscht sich jetzt den Segen für das Volk. Sehr gut, das wird im tausendjährigen Reich passieren. Jetzt möchte ich es aber wieder umlegen auf die Gemeinde. Dann darf ich wissen, wenn von dem Herrn kommt die Rettung und wenn ich zu den Geretteten gehöre, dann bin ich gesegnet, Epheser 1, Vers 3. Können wir uns erinnern an den Vers, haben wir vorhin schon mal angeschaut, oder? Das ist wieder der große Unterschied. Na? Das heißt, ich sehe den Zusammenhang, wo der Herr rettet, da gibt es Segen. Na? Und das sehen wir heute auch in der Gemeinde, wenn der Herr gerettet hat, dann fließt der Segen. Verstehen wir?
Bei uns ist ja der Segen sogar schon jetzt, beim Volk kommt der später.
Sehr gut, ganz genau, ne? Auch damals im Alten Testament haben die den Segen sehr punktuell erlebt. Ne? Immer wieder in Verbindung, wie wir es gehört haben, mit Gehorsam. Ne? Das Schöne ist, wir erleben Segen auch in Verbindung mit Gehorsam. Aber wer war für uns Gehorsam? Jesus. Genau. Ne? Muss man auch sich mal vor Augen halten, das Wort für segnen bedeutet Gutes reden. Warum kann Gott über mich Gutes reden? Weil er mich durch Jesus sieht, oder? Verstehen wir? Das ist der Grund des Segens. Und wenn ich jetzt gesündigt habe, dann bleibe ich im Segen, aber dann bedeutet der Segen Gottes, dass er was macht? Dass er mich zur Buße leitet, oder? Römer 2, Vers 4. Begreift ihr nicht, heißt es da, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Buße leitet. Also ist auch das Eingreifen Gottes in das Leben eines Christen, auch wenn es mal weh tut, es ist Segen. Es ist immer Segen, weil ich in die Fülle des Segens hineingestellt bin in Jesus. Herrlich. Wo der Herr gerettet hat, da fließt Segen. Schön. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, dass das so eine kleine Hilfe auch sein durfte. Wir haben jetzt gesehen, wie haben wir das gemacht. Das Wichtigste ist wirklich, dass ich so einen Text ein paar Mal lese, dass ich so Schnittstellen finde, wie wir es hier gefunden haben, so Kontraste, Zusammenhänge sehe, oder? Und dass ich dann gucke, was ist da geschehen? Und auf der anderen Seite mir überlege, was hat das für uns als Gemeinde zu bedeuten? Und da merke ich, da muss ich natürlich mich auch mit dem Thema beschäftigen. Was habe ich denn als Gemeinde? Was habe ich denn für Schätze in Christus? Das darf ich mir ruhig erarbeiten. Da kann man sich auch in der Bibel die Dinge anstreichen oder rausschreiben. Kann ich euch nur ermutigen, tut das. Und dann wird man sehen, wie das immer wieder wunderbar ineinander hineingreift. Und so darf das Ganze, was wir heute gemacht haben, eine kleine Ermutigung sein im Verständnis der Bibel. Wir haben gesehen, wie man ein Stück weit vorgehen kann. Die Präsentation, auch mit den Punkten, kann man sich gerne dann aus dem Internet runterladen, wer die nochmal haben will. Das ist so eine kleine Guideline, würde man heute sagen. Wie kann ich da vorgehen? Auf was habe ich zu achten? So ein paar Dinge, ne? Dass wir Zeiten unterscheiden, dass wir die Zusammenhänge beachten, ne? Und dass wir dann das, was wir auslegen, im Kontext der Bibel auslegen und schauen, was sagt denn jetzt dieses Neue Testament für die Gemeinde, zum Beispiel zu diesem Thema. Und wenn man das beachtet, dann würde man viele auch von den Themen, wir haben das beim Mittagessen kurz gehabt, die heute so schief laufen, auch in der christlichen Welt, sehr schnell und sehr einfach erkennen können. Ja? Zum Beispiel das Sabbatgebot, nur als ein Abschluss. Warum feiern wir keinen Sabbat mehr? Das ist ganz interessant. Alle 10 Gebote werden in den Briefen des Neuen Testamentes wiederholt. Mit einer Ausnahme. Das Sabbatgebot. Richtig, genau. Aber den Tag, den du auswählst, als 7. Tag, ist, bei uns ist es traditionell der Sonntag. Na, wenn wir den Montag machen würden, würde uns auch nichts fehlen. Na, das Prinzip, das Gott einführt, ist 6+1. Aber es muss nicht der Sabbat sein. Ja, das war für das Volk Israel, aber nicht für die Gemeinde. In unserer Gesellschaft ist es der Sonntag, na, das bietet sich an. Wenn wir vielleicht woanders leben würden, wäre es vielleicht ein anderer Tag. Ja? Die haben den Sabbat noch, genau. Ja. Mhm. Gut. Ich würde gerne mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, jetzt danke ich dir nochmal für dein Wort und für die Fülle an Dingen, die da drin steckt. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns da immer tiefer hineinführst, dass du uns auch hilfst, Herr, in deinem Wort zu forschen, zu überlegen, was es zu bedeuten hat und dass wir über dem Ganzen immer mehr dich erkennen dürfen, wie groß und herrlich du bist, Herr Jesus. Und da zeige uns auch Dinge auf, wo wir schief liegen, wo wir in die falsche Richtung gehen, Herr Jesus. Und danke, dass du am Ende mit uns ans Ziel kommst. Gelobt seist du in Ewigkeit, großer König. Amen. Amen. Vielleicht noch ein allerletzter Satz, bevor ich euch entlasse. Es gibt natürlich für keinen von uns das ausschließliche Recht, alle Dinge immer richtig zu wissen und zu verstehen. Egal, wie sehr wir uns hier auch eingraben, werden wir merken, dass auch da wir bis zum Schluss natürlich auch mal irgendwo einen blinden Fleck haben. Na, bitte also das auch berücksichtigen in den Diskussionen, auch mit Geschwistern, dass nicht einer hergeht und sagt, hier, ich bin's. Na? Und doch haben wir gesehen, es gibt Gewissheit in der Bibelauslegung und manche Dinge sind klar und deutlich für uns auch zu erkennen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude beim Studieren von Gottes Wort. Dankeschön. Thank you.